Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogeta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupoka Ogeta und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung. Über Empowerment und Kraft. Wir wollen mit Tupodcast informieren, empowern und inspirieren. Die Musik und Technik für Tupodcast wird von Steven Lawson gemacht. Tupodcast hat den Charme einer Home-Produktion mit allem, was da dazugehört und wird nicht im Studio, sondern ganz bei uns zu Hause produziert. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Wie geht es euch, ihr lieben Menschen da draußen? Wir von Tupodcast hoffen, ihr kommt den Umständen entsprechend gut durch diese verwirrende und aufreibende Zeit. Auch wir sind inzwischen zu Hause und versuchen, so gut es geht, eine möglichst positive Haltung zu bewahren. Und natürlich, ich bin super ehrlich, auch uns gelingt das nicht immer. Und wir wollen aber ganz sehr nicht verzweifeln an dieser momentanen Zwangspause, die uns Corona beschaffen hat, sondern sie irgendwie auch für Dinge nutzen, die wir schon lange vorhaben, aber die wir immer wieder vor uns hergeschoben haben, weil eben nie Zeit dafür war. Und deswegen wollen wir versuchen, mehrere Podcast-Folgen zu produzieren und arbeiten auch ganz heftig an Web- und Online-Formaten. Zumindest solange wir gesund und munter bleiben. Und wir hoffen, damit auch eure unfreiwillige Zeit zu Hause etwas zu bereichern. Im heutigen Gespräch spreche ich mit Alice Hasters über Hanau und Corona, über das Bücherschreiben und die Kontinuität, über Freundschaften und Beziehungen, über Achtsamkeit, Wertschätzung und ganz viel Liebe. Das Gespräch wurde kurz vor der Zeit des Social Distancing aufgezeichnet. Und ja, ich wünsche euch allen und ganz besonders den Menschen, die Teil der Risikogruppen sind, Menschen, die alleine sind, Menschen, die Angsterkrankungen oder Depressionen haben, ganz viel Kraft und Zuversicht für diese schwierige Zeit. Und ich wünsche uns und euch Menschlichkeit, Nächstenliebe, Verbundenheit und vor allem Gesundheit. Und noch eine Sache, bevor ich zum Gespräch direkt heute überleite. In Zeiten wie diesen von Corona brechen bei FreiberuflerInnen, wie wir sind, viele wichtige Standbeine ganz plötzlich weg. Quasi von jetzt auf sofort sitzen wir vor einer finanziellen, existenziellen Krise. Wir möchten aber nicht verzweifeln und trotzdem weiter relevanten, inspirierenden und informativen Content produzieren. Jetzt erst recht. Und wir freuen uns sehr, wenn Tupodcast dir gefällt und du ein schönes Hörerlebnis hast. Und besonders in diesen Zeiten freuen wir uns wirklich auch sehr, wenn du uns mit einem finanziellen Beitrag unterstützt. Dies geht entweder mit einem von dir gewählten Einmalbeitrag via PayPal an info@tupoka.de oder als Mitglied bei Steady, wo du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle noch ein riesen Danke an all die wunderbaren Menschen da draußen, die bereits Mitglied bei Steady sind oder uns anderweitig supportet haben. Vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß und ein schönes Hörerlebnis beim Zuhören des Gespräches zwischen Alice Hasters und mir. Übrigens, an dieser Stelle könnte jetzt eine Werbung für dein Unternehmen oder deine Organisation laufen. Denn hier wird sie gehört, da Menschen sich bewusst und aktiv entscheiden, diesen Podcast anzuhören. Du möchtest unsere Reichweite nutzen? Dann sende uns eine E-Mail an info@tupoka.de. Und wenn wir thematisch gut zusammenpassen, bekommst du von uns alle Statistiken und ein unverbindliches Angebot. Wir freuen uns auf deine E-Mail. Der Moment ist wieder da, einer meiner Lieblingsmomente hier bei Tupodcast. Ich sitze mit einer wundervollen Schwester und ich werde euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich sitze hier mit
Alice Hasters.
Hi.
Herzlich willkommen, Alice.
Ich freue mich so, danke.
Ich drehe durch. Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Für die ganz wenigen Menschen da draußen, die dich nicht kennen sollten, ganz kurze Vorstellung und du ergänzt bitte. Mhm. Und zwar, du bist Journalistin, freie Journalistin und arbeitest für ganz unterschiedliche Formate. Ich weiß, für Deutschlandfunk auf jeden Fall.
Ja, für Deutschlandfunk, für Tagesschau, für den RBB, so.
Wow, ganz viel. Und du machst schon ganz lange, du musst mir auch nochmal sagen, wie lange, aber schon ganz lange, den Podcast Feuer und Brot zusammen mit Maxi Hecke.
Genau, seit 2016.
Wahnsinn.
Also seit 4 Jahren fast.
Mhm. Wahnsinn, auch meine absolute Inspiration und einer meiner Lieblingspodcasts überhaupt.
Ja, danke.
Und du hast den Bestseller, das tolle Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, geschrieben.
Richtig.
Yay! Herzlich willkommen nochmal bei Tu Podcast.
Es ist mir eine sehr große Ehre. Danke, dass ich hier sein darf.
Ach, ich freue mich. Wir sitzen nicht entspannt auf der Couch, sondern entspannt am Tisch.
Ja, ich als Podcasterin bin sehr beeindruckt von diesem Setting. Wir haben hier ganz wunderbare Mikrofone, so Abschirmen. Dinger, also da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was abgucken.
Dankeschön. Ich hatte ein bisschen Stress, dachte, jetzt kommt hier die absolute Koryphäe, was Podcasts angeht. Ja, also eigentlich steigen wir ja immer direkt mit der Frage ein, wie haben wir uns kennengelernt und so. Und irgendwie haben wir gedacht, es ist so ein bisschen strange, weil es sind absolut absurde, schräge Zeiten und deswegen steigen wir ein mit der Frage, wie bist du heute hier, Alice, nach Hanau, mit Corona, ohne Corona, mit diesem ganzen Craze? Wie ging es dir die letzten paar Wochen, wie ging es dir die letzten Tage, wie bist du heute hier?
Ja, danke, dass du fragst. Ich glaube, ich weiß nicht, ich bin 2020, ich muss sagen, eigentlich folgte dieses Gefühl schon auch seitdem das Buch draußen ist, aber 2020 hat es auf jeden Fall nochmal sehr viel mehr verstärkt, dass ich irgendwie so überfordert bin, also nicht hinterherkomme. Ich habe das Gefühl, es passiert mehr, als ich verarbeiten kann. Genau, gestern war ein ganz komischer Tag, weil gestern alle meine Veranstaltungen abgesagt worden sind, alle meine Lesungen. Das heißt, ich hatte mich auf einen sehr anstrengenden März vorbereitet und jetzt wird er halt auch anstrengend, aber auf eine andere Weise. Ja. Anstrengend in der Frage, wie ich Geld bekomme, aber genau, das ist so das eine. Und dann irgendwie zu gucken, dass gerade ein Ausnahmezustand ist, aber dass man sich selber irgendwie eigentlich, wenn man sich nochmal so in sich reinhorcht und guckt, dass man denkt, ja eigentlich ist bei mir ja alles, ich bin okay. So. Das ist so eine komische Dissonanz irgendwo. Ja. Und mit Hanau muss ich sagen, das lässt mich nicht los, das beschäftigt mich weiterhin und das kommt aber auch natürlich dazu, dass es ein Punkt ist, ein sehr schwerwiegender Punkt, aber in so einem, in etwas, wo ich auch das Gefühl habe, das ist gerade eine massive Krise, auch mit dem, was passiert an den griechischen Grenzen, also es ist irgendwie, ich habe teilweise, und das kann ich als Journalistin ja nicht so richtig machen, aber ich habe teilweise auch das Bedürfnis, mich irgendwie von diesen Informationen, ich wünschte, sie wären irgendwie, ich könnte mich irgendwie davon abtrennen oder ich könnte irgendwie sagen, ich verschwinde in eine Bubble, wo das alles nicht relevant ist. Ich kann es beruflich nicht machen und ich kann es auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, aber trotzdem.
Ist das Bedürfnis da?
Ja, auf jeden Fall. Wie geht's dir?
Ja, also same. Gestern war, wenn wir so rum anfangen, für mich einfach auch so ein Tag. Ich bin früh aufgewacht und dachte so, okay, der ganze März total vollgepackt und eher so dieses Gefühl von, oh, werde ich das alles schaffen? Und war total am Planen, organisieren mit Kind und Family und anreisen, abreisen und dann so nacheinander bang, 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 wurde alles abgesagt. Und das kehrte sich um in so ein Gefühl existenzieller Panik. Ja. Da hatte ich auch echt so einen ganz schwierigen Moment. Und dann habe ich umgeschalten in irgendwie Aktionsmodus. Okay, Online-Formate müssen her. Okay, wir müssen irgendwie Webinare machen. Wir müssen gucken, wie wir jetzt über diese Zeit kommen und das irgendwie nutzen, diese Zwangspause. Ja, aber ich habe zwischendrin trotzdem, also ich finde es eine ganz strange Zeit. Mhm. Und wenn ich ein bisschen zurückgehe, geht es mir tatsächlich ähnlich. Also das Jahr hat auch ganz voll begonnen. Und dann mit der Situation in Hanau, das war auch für mich und nach so vielen Workshops, die ich schon gemacht habe und so viel Arbeit in diesem Bereich, einer so der schwersten Zeiten, würde ich sagen. Also es war so das erste Mal, dass ich auf der Bühne dann, ich hatte in Köln eine Lesung mit 300 Menschen und ich spürte auch so, es war eine ganz schöne und berührende Lesung und ich spürte aber so ganz viel so auch Hoffnung an mir hängen. Klingt komisch, aber so war das Gefühl und gleichzeitig waren alle so traurig und dieses Corona-Ding trickelte schon ein bisschen rein, keiner umarmte sich mehr und dann hatte ich das erste Mal, dass ich so auf der Bühne mir tatsächlich die Tränen gekommen sind.
Ja, ja.
Und das war schon krass.
Ich kann das total gut verstehen, weil ich hatte in Mannheim eine Lesung, wo auch eine Zuschauerin geweint hat.
Okay.
Und dann musste ich wiederum weinen, aber ich musste auch beim Lesen echt mit den Tränen kämpfen, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, dieses Buch ist jetzt vor einem halben Jahr erschienen, aber es wird alles, also es verliert natürlich überhaupt nicht an Aktualität, ganz im Gegenteil eher. Also ich habe das Gefühl, es wird noch mehr und noch mehr und es ist irgendwie sehr anstrengend und ich habe auch gemerkt, dass es schon auf der einen Seite bin ich irgendwie hin und her gerissen von, was für ein Privileg das ist, tatsächlich gehört zu werden in dieser Zeit, dass ich auf einer Bühne sagen kann, was mein Anliegen ist und wie ich diesen Zustand einschätze und was ich möchte und dass mir zugehört wird. Und auf der anderen Seite eben, was das für ein Druck ist und für eine Verantwortung. Und wenn man auch das Gefühl hat, ich weiß auch nicht genau, was die richtigen Worte sind. Ich weiß auch nicht. Und eben dieses Gefühl von, das passiert ja auch sehr viel in sozialen Netzwerken und eben immer hin und her gerissen zwischen Wertschätzung und gleichzeitig von, ich weiß es aber auch nicht, wenn Leute mich verlinken und sagen, hier, hört mal Alice zu oder so. Und ich bin so, I don't know. Aber genau, also dass es echt so hin und her tickt. Und dass beides gleichzeitig besteht. Dass ich irgendwie auf der einen Seite gerne sagen möchte, ich habe die Lösung nicht, ich bin sie auch nicht, aber ich kann, und auf der anderen Seite zu sagen, ja doch, aber ich habe auch irgendwas beizutragen und ich kann auch irgendwie, ich habe schon irgendwie was helfen kann.
Ja.
So, diese zwei Sachen irgendwie zu vereinbaren, ist nicht so einfach.
Ja, ich bin voll bei dir. Also wir haben zum Glück diese tolle Supervisorin, mit der wir arbeiten, mit Stefanie Kaff. Und da waren wir dann auch einige Tage nach Hanau. Und ich war erst in so einem totalen, ich war so ein bisschen bockigen Mut. Und war so, ist doch jetzt alles nicht und so. Und ich will jetzt eigentlich gar nicht darüber reden und darüber auch nicht. Und dann plötzlich, als ich dann so, also sie hatte mich dann so ein bisschen, sage ich jetzt mal, gepusht, zu sagen, was jetzt eigentlich ist so, und ich war schon innerlich so, ich gehe wieder, so alles hier nicht so wild. Und dann ist es total aus mir rausgebrochen, diese zwei, also das genau, was du beschreibst, einerseits diese Plattform haben und diese Verantwortung haben. Und also ich habe dann auch immer dieses Gefühl von, ich darf jetzt auch nicht eine Auszeit nehmen, das geht jetzt nicht. Also ich habe diese Plattform jetzt bekommen, auch einen Vertrauensvorschuss und auch viele Menschen, die da irgendwie, die man da auch mitnehmen kann. Und wenn man tatsächlich das Gefühl hat, so, ich habe auch gute Worte und ich habe auch Dinge so. Und gleichzeitig aber auch, hey, hallo, zu verstehen, dass es, ja, dass ich eben auch nur ein Mensch bin und auch Gefühle habe und auch irgendwie Schlaf brauche und so. Und so dieses, ja, diese Zweischaltigkeit fand ich total schwierig. Und dieses Gefühl von, ich glaube, die Stefanie Kaff hatte dann so ein Bild gezeichnet von so einem Häschen, das so auf so einer Wiese ist und die ganze Zeit überall Katzen sieht und immer so, so aber irgendwie weiter auf dieser Wiese sein muss. Und das war schon einfach echt herausfordernd. Und was aber gleichzeitig auch ist, Und das hat Pascal Rotter, die ja auch hier schon im To-Podcast war, auf Social Media so geschrieben. Das hat mich auch sehr berührt und auch habe ich auch mich wiedererkannt. Dadurch, dass diese Corona-Welle jetzt kam, also diese ganze mediale Welle und so weiter, hatten wir als, ich sage jetzt mal als Community oder wir als Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch nicht wirklich Zeit, Hanau zu verarbeiten oder irgendwie in Ansätzen zu verarbeiten, sondern es kam direkt irgendwie so das nächste große Ding.
Ja.
Und das, ja.
Ja, und es ist auch irgendwie so schwierig, weil jetzt man ist in so einer Situation, wo das fing ja auch, dass dann so auf einmal, auch aus journalistischer Sicht, wenn so Themen miteinander konkurrieren, die beide total relevant sind und total wichtig und du merkst aber, wo die Aufmerksamkeit hingeht, wo sie weggeht. Also, ne, dass sie von Hanau weggeht hin zu Corona und dass man irgendwie denkt, ja, ich will Corona jetzt gar nicht runterspielen. Das ist auch total wichtig und relevant, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite denkt man so, hallo, hier, wir sind damit aber noch nicht fertig. Und so eine, es ist, genau, ich meinte ja auch schon im Vorgespräch, ich versuche mich mit der Politisierung von Corona so ein bisschen zurückzuhalten, in diesen Zeiten, wo es noch sehr akut ist. Mhm. Aber ich habe viele Gedanken dazu. Und, aber auch aus dieser medialen Sicht ist es extrem konfliktbelastet oder behaftet für mich, dass ich irgendwie merke, so dann sind die Titelseiten, ich habe so von der letzten oder vorletzten Zeit, da war so Corona, war so großes Titelding und dann so an der Seite stand so, Geflüchtete an der griechischen Außengrenze, so daneben als so Spaltending und man denkt so, was ist denn hier? Ja. Menschenleben sind bedroht auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also welche Menschenleben priorisieren wir gerade und welche Maßnahmen priorisieren wir? Jetzt sage ich es doch.
Jetzt, ich habe es geahnt. Aber klar, und ich meine, Corona ist eben auch was alle potenziell betreffen kann. Ne? Und da ist mir dann natürlich auch klar, so, wo dann die Aufmerksamkeit hingeht. Und ja, also ich habe auch heute früh gedacht, darf man das schon? Darüber so nachzudenken. Und natürlich bin auch ich jetzt nicht frei davon, dass diese mediale Aufmerksamkeit um Corona, die macht auch was mit mir. Mhm. Ne? Und so, dass wir jetzt natürlich irgendwie, dass ich auch aufpasse und gucke, wo ich hingehe. Und wir haben uns auch nicht umarmt jetzt, wenn wir uns gerne umarmt hätten. Und natürlich möchte ich auch nicht so, dass meine Großeltern jetzt irgendwie krank werden. Und also das macht auch total was mit mir und ich bin da auch nicht frei von. Deswegen spreche ich da überhaupt nicht so von einer äußeren Perspektive. Und gleichzeitig ist es schon auch interessant, wie Menschen jetzt irgendwie Sachen horten, Klopapier oder so. Mhm. So existenzielle Hamsterkäufe und so weiter mit einer großen Selbstverständlichkeit machen und gleichzeitig aber Menschen verurteilen, die Kriegen entfliehen und Kindern, die irgendwie verhungern und so weiter. Und da ist so ein Missverhältnis. Und das wird auch leider sichtbar. Ja.
Also eben, ich glaube, Krisen generell sind halt einfach Momente, wo sich auf der einen Seite große Menschlichkeit zeigt und dann große, sag ich mal, Unmenschlichkeit und großer Egoismus. Und das ist halt einfach schwer auszuhalten, irgendwie Empathie beizubehalten für alle möglichen, ich weiß nicht, ich finde es so, ich versuche wirklich bestimmte Leute nicht zu verurteilen, eben wenn sie sagen, dass die Hamsterkäufe machen und irgendwie, dass die super gestresst sind von Corona, weil eben, ich weiß auch, als 30-jährige Person ohne Vorerkrankungen oder ohne chronische Erkrankungen bin ich natürlich auch in einer Situation, der ich mir bewusst bin, dass mich das natürlich nicht so bedroht und gleichzeitig eine Verantwortung habe, dass das, dass ich andere Mitmenschen schützen muss. Ja, aber ich erwische mich trotzdem dabei, dass ich denke, okay, jetzt geht auf einmal alles und jetzt ist das auf einmal klar, jetzt ist es selbstverständlich, dass wir so an andere Leute denken und dann denken wir, auf der anderen Seite heißt es, wir können nicht alle schützen. Also es ist so, das sind einfach Ja. Das sind einfach so Gedanken, die ich irgendwie habe, die wahrscheinlich auch beeinflusst sind von einem noch einer offenen Wunde von Hanau. Also da ist da natürlich auch irgendwie so eine gewisse Bitterkeit und Frust auch dabei.
Ja.
Genau. Aber was ich auch noch sagen wollte, von dem, was du vorher gesagt hast, ich fand, dass also die Worte, die du gefunden hast zu Hanau und dann aber auch nochmal die Worte, die du gefunden hast am
Frauenkampftag,
haben mir sehr geholfen und mich sehr bewegt. Und ich finde das total beeindruckend, wie du immer wieder Worte findest, auch in Zeiten, wo ich mir gut vorstellen kann, dass du auch überfordert bist. Weil ich finde, du machst es, also du gibst sehr viel.
Dankeschön. Und das ist auch, ja, also danke erstmal, danke. Und ja, also ich denke, dass wir uns gegenseitig alle irgendwie oder viele von uns geben in unterschiedlichen Momenten und auch, also außerhalb und innerhalb so der Öffentlichkeit. Ich freue mich, dass ich halt sehr viel auch Support habe innerhalb der Familie. Steven fängt mich dann auf, wenn ich dann irgendwie meine crazy 5 Minuten habe. Und ich glaube auch, dass bei mir ganz stark, also gerade, also je größer die Ohnmacht wird oder Verzweiflung, dann als Korrektiv quasi intern setzt bei mir so sofort so sehr schnell diese Tatendrang ein, also so Worte aufschreiben, Dinge dann benennen oder jetzt dass dieses Gefühl, okay, ich möchte gerne einen Online-Kurs entwickeln, Webinar und so weiter, das sind so Versuche aus diesem Ohnmachtsgefühl da nicht zu verweilen.
Ich finde das total beeindruckend, dass du sagst, ja, ich habe jetzt schon einen Plan, Webinar und so weiter, weil ich habe gestern einfach gedacht, so, okay, ich kann jetzt gerade gar nichts. So alle irgendwie Fragen zu, ja, könntest du vielleicht bei Twitter eine Lesung machen, könntest du das? Ich war einfach nur so, keine Ahnung, frag mich übermorgen in der Woche, ich weiß gerade nicht, ich bin selber Shutdown, so, ich kann gar nichts. Also deshalb finde ich es voll gut, dass du so, das ist natürlich ein sehr, sag ich mal, produktiver Abwehrmechanismus oder produktiver Schutzmechanismus.
Ja, aber, und dann gibt es natürlich auch die andere Seite. Ja. Also, ne, das gibt es auch. Also Momente, wo ich einfach total verzweifelt bin oder weine oder, also ich habe ja auch schon im anderen Podcast gesagt, dass ich auch ganz viel immer mit Ängsten zu kämpfen habe und so. Und das ist auch bei dieser Corona-Panik und auch bei Hanau. Also beides gekoppelt irgendwie. Ja. Dockt das auch total an meine ganz vielen Ängste auch an. Und ja, also es gibt beides. Danke. Also ich mag das auch an mir. Und gleichzeitig weiß ich aber auch von dieser anderen Seite, die eben auch da ist. Und genau, da müssen wir alle so
Balancen finden. Das ist natürlich auch total Quatsch, so einen Dualismus aufzumachen. Nur Corona oder Hanau, es ist ja beides.
Genau. Ja, also, es ist so alles in der Verschränkung.
Ja,
voll. Und ja, und gleichzeitig, und deswegen habe ich gedacht, ich fange ja eigentlich auch mal darüber an, also im Podcast immer darüber anzusprechen, wie wir uns so verbunden haben, irgendjemand hat es gesagt, ich weiß gar nicht, dass das jetzt irgendwie auch eine gute Zeit ist, so ein Reset zu machen, so ein bisschen, so wenn man kann, das ist natürlich auch wieder eine privilegierte Position, aber so das zu nutzen, jetzt irgendwie das zu machen, was man sonst eigentlich immer so aufschiebt.
Ja.
Und ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach ganz viele Podcast-Folgen und so und tolle Gespräche.
Ja.
Und Alice, weißt du noch, wo wir uns das erste Mal begegnet sind oder wie?
Also ich weiß natürlich, wie du bist mir natürlich
also,
sehr
genau.
früher begegnet als ich dir, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe im Zuge, dass ich wusste, dass ich hier hinkomme, nochmal überlegt, wann ich dein Buch gekauft habe, also wann das passiert ist. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ich habe mich ja auch immer mal gefragt, wann ist das rausgekommen, weil ich irgendwie dann auf einmal das Gefühl hatte, ich hatte das schon ewig.
Ich dachte schon,
ich habe das jetzt irgendwie seit Jahren schon, aber es ist ja erst
2017.
Seit 2017
ja, ist
draußen.
Noch gar nicht so
ich hätte
lange.
Irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte es schon viel länger. Aber das spricht nur dafür, wie sehr mich das auch beeinflusst hat. Ich habe es tatsächlich, irgendwie damals auch aufgesogen und fand es so gut in Worte gepackt, so leicht erklärt, also wirklich zugänglich erklärt und war auch so dicht und so, also dass sie mich massiv beeinflusst. Und dann, als ich angefangen habe 2019 mein Buch zu schreiben, bin ich immer wieder auf dein Buch zurückgekommen und dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben, kurz bevor es rauskam, weil ich dachte, das war für mich auch so, oh Gott, jetzt muss ich der Tupokaugat eine E-Mail schreiben. Das war nicht so. Ich hatte so Angst, weil ich generell so verunsichert war mit diesem ganzen Buch, aber ich dachte so, okay, ich möchte halt, dadurch, dass ich so viel aus deinem Buch bezogen habe, möchte ich halt, dass du weißt, wie du zitiert wirst, mhm, im Buch, in welchem Kontext. Und das war mir irgendwie wichtig, dass du das vorher weißt. So, da habe ich dir geschrieben, dann war ich voll froh, dass du geantwortet hast. Und dann, glaube ich, haben wir uns so gesehen, also so quasi so virtuell immer
so medial, im Blick, bei Insta und so, ja,
im Blick gehabt.
Ja, stimmt, genau.
Und dann haben wir uns tatsächlich, glaube ich, hier um die Ecke das erste Mal in Bergmann-Kiez tatsächlich, ja, so,
ja,
getroffen.
Genau.
Verabredet.
Ja, ja, voll. Genau. Und ich habe das auch, an diese E-Mail, das war, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich deinen Namen dann gelesen hatte und so. Und dann, als dann auf Instagram kam, ich gab einen Tag, und ich weiß noch, du hattest das so schön formuliert, yours truly hat ein Buch geschrieben, und ich fand die Formulierung so cool. Weiß ich noch. Und dann, genau, dann ging auch das Cover, was ich ja auch, ich finde das Cover sehr nice von deinem, okay, Buch, und dann hatte ich das repostet und so und war dann auch super gespannt auf das Buch und dachte so, okay, oh, ich bin voll gespannt. Und dann haben wir uns, aber ich glaube, erst nach dem Release haben wir uns dann getroffen, aber kurz danach.
Ja,
das, genau, mag, das kann nicht sehr lang gewesen sein. Ja. Ich hatte es meiner Meinung nach schon zur Hälfte gelesen oder so.
Wow, ja.
Und dann haben wir uns getroffen. Ja, und also wir können gleich gerne, ich bin voll gespannt auch noch über den Prozess deines Buches und wie es entstanden ist und was dazu geführt hat und so zu sprechen. Aber ich kann auch sagen, dass ich dein Buch wirklich richtig gut finde. Das habe ich ja auch schon jetzt im Vorgespräch gesagt. Und dann habe ich so gesagt, ich weiß nicht, ob das komisch kommt, aber dass es sich so gut ergänzt. Also einfach, weil du einfach nochmal Themen ansprichst, die bei Exit Racism auch nicht vorkommen und Themen, die so wichtig sind und die ich dann nicht im Blick hatte in dem Moment oder wo mein Fokus lag ja woanders, also lag jetzt erstmal so einer generellen Sensibilisierung, und du schreibst einfach so, ich mag diesen Begriff authentisch nicht so gern, aber so echt, und ich weiß, ich habe Steven und ich, wir haben irgendwie nebeneinander gelegen und haben immer so gegenseitig vorgelesen und so, und das, ja, also ich bin ganz großer Fan und bin total, ja, dankbar, dass du es geschrieben hast. Und ja, wir sind immer mehr. Und das finde ich so gut, dass wir aufeinander verweisen können und dass wir...
Voll. Ich, ja, danke, dass das, also, dass du das sagst, bedeutet mir sehr, sehr viel. Weil, wie gesagt, du hast mich bei diesem Schreibprozess, was du mit so einer Stimme immer wieder, bin ich ja auf dich zurückgekommen und so weiter. Und
ist ein bisschen creepy.
Nein, so Quatsch. Immer so ein guter Geist, vor meinem Computer, während ich geschrieben habe. Nein, aber das...
ich finde es schön.
Und das ist ja auch genau das. Also ich habe... das war mir auch ein total wichtiges Anliegen, dass ich irgendwie auch direkt am Anfang des Buches einmal sage, weil ich mir auch vorstellen kann, dadurch, dass dieses Thema Alltagsrassismus, Rassismus, kritisches Denken... das wird zwar immer mehr und geht immer mehr irgendwie Richtung Mainstream, aber dass es mir ein Anliegen war, dass ich war, okay, da ist schon ganz viel Literatur und da ist schon ganz viel, da sind schon viele Leute, die das schon gesagt haben. Ich habe mir das jetzt nicht alles ausgedacht und bin jetzt nicht, baue quasi auf eine Arbeit, die schon gemacht worden ist.
Mhm.
Und alleine und nur aufgrund dieser Bücher bin ich überhaupt befähigt, einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht ins Persönlichere zu gehen und mal mir auch mal andere Aspekte anzugucken, weil ich schon das Gefühl habe, bestimmte Grundlagen sind schon gelegt. Und ich hoffe natürlich, dass mein Buch auch so ein kleiner Stepping Stone ist, Leute, die dann noch mehr irgendwie noch weiter in die Tiefe oder noch andere Perspektiven ansprechen können, dass es immer feinmaschiger wird, was diese, weil eben, wie gesagt, da ist noch ganz viel zu erzählen.
Ja, ja.
Und ganz viele Themen sind noch anzusprechen.
Toll. Ja. Und das ist ja, also das, genau das Gleiche kann ich auch sagen. Hm. Auch mein Buch ist nicht einfach so aus dem Nichts entstanden, weil ich irgendwie gedacht habe, oh, genial. Nur ich kann diese Worte. Also ist ja totaler Quatsch. Also auch vor mir sind ja ganz viele schwarze Menschen schon gegangen und haben noch viel krassere Kämpfe ausfechten müssen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das so im Blick haben. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass Rassismus oder Weißsein das auch macht. Das vereinzelt uns immer. Also das tut dann in der medialen Öffentlichkeit, tut es ja auch genau dann immer so, als ob das jetzt das erste Mal ist, dass eine schwarze Person was zum Thema Rassismus sagt.
Ja.
Und dass man dann, dass wir einfach aufpassen, dass wir uns irgendwie dessen im Klaren sind, dass wir eine Kontinuität miteinander haben und dass wir eine Verbundenheit auch haben, uns ergänzen und gemeinsam irgendwie stark sind. Und das war was für das, woran ich mich ganz unbedingt immer wieder erinnern will, weil, genau, also die Öffentlichkeit mag ja auch so diese Personifizierung und auch dieses, die hat das gesagt und tut dann so, als wäre das die erste Person, die einzige Person.
Voll. So und dieses, genau, die Koryphäe, das, also so, dass man so tut, als ob man, genau. Und es ist so verlockend. Auf der einen Seite kann ich auch verstehen, wie man denkt, so, ich folge dieser Einladung einfach, dass ich erwähne das einfach nicht und ja. Also, dass man sich, also wenn man jetzt, sag ich mal, ne, so für die Ego- und narzisstische Seite, könnte man ja sagen, ja, I take it. Aber eben, ich glaube, es ist absolut nicht nachhaltig und dient der Sache überhaupt nicht, wenn man nicht irgendwie diesen Weg zeigt, diesen Verlauf zeigt. Ja. Das, glaube ich, auch irgendwie ganz wichtig ist, generell für schwarze Menschen, die halt, also ich weiß auch nicht, vielleicht ist es jetzt zu viel interpretiert, aber dass man ja eben, dass man immer so, wie du ja schon gesagt hast, so als Einzelner gesehen wird und dass das aber eine große Aufgabe ist, eine eigene Geschichte auch zu schreiben und sich der bewusst zu sein und auch irgendwie zu sagen, hier, das waren die Leute davor, hier ordne ich mich ein und ich möchte und ich versuche eine Rampe zu bauen für die Leute, die kommen werden.
Voll.
So ein bisschen, ja.
Voll schön. Genau, und beides. Also ich will auch weder hinter der Projektion verschwinden, so, und schon auch sagen, so, das ist die Art, wie ich arbeite und wie ich auf das Thema gucke und wie ich die Perspektive interpretiere und das Thema und mich dem nähere und so, und das sind die Räume, die ich bieten kann, so, und die haben einen Mehrwert und das liegt auch an dem, was ich mitbringe, so. Und gleichzeitig bediene ich mich ganz viel von dem, was vor mir war, was neben mir parallel existiert. Es gibt mir Kraft, es gibt mir Stärkung, gibt mir Input, kritisiert mich, fordert mich heraus und so weiter. Mhm. Und also so beides irgendwie, aber möglichst losgelöst von jeglicher Projektion, die mir Rassismus irgendwie so aufbürden will, so irgendwie, sondern so wie ich das will.
Ja.
Oder wie wir das wollen oder so.
Nein, aber es ist total, und ich, also wie gesagt, du warst für mich eine total wichtige Figur, weil ich die Art, wie du es erklärt hast und die Art, wie du, ich glaube, ich habe dich auch irgendwann mal, das war auch so, bei Facebook habe ich so ein, das habe ich dann auch direkt geteilt, so ein Amnesty, ich glaube, es war von Amnesty International,
das
war
das mal
so
ein Interview. Ja.
Und da dachte ich so, wer ist die denn? Die ist ja mega cool. genau, vielleicht war es auch da das der Anlass, dass ich dein Buch gekauft habe. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Aber genau, also dass ich irgendwie dachte, also mir hat diese deine Art total gefallen und irgendwie auch mich total angesprochen, weil du sehr klar bist und gleichzeitig aber auch irgendwo eine Offenheit irgendwo ausstrahlst oder hast auch. Und dass ja auch ein großer Bestandteil deiner Arbeit ist. Und irgendwie habe ich gedacht, yes, damit kann ich was anfangen. Weil eben, vielleicht ist es auch ein Prozess, aber gerade es gibt auch viele AktivistInnen, die quasi diesen Weg fahren, den ich auch irgendwo nachvollziehen kann, zu sagen, so, ich möchte nicht mehr engagen mit Leuten, die irgendwie, denen ich versuche zu erklären, das hier ist meine Lebensrealität. Könnt ihr bitte darauf Acht nehmen, könnt ihr die bitte berücksichtigen, sondern einfach sagen, komm, lass mich in Ruhe, ich mache es einfach nicht. Und sich irgendwie dem Rücken zuwenden und einfach das eigene mehr stärken. Aber an dem Punkt war ich vor allen Dingen nicht, als ich das Buch angefangen habe, dann bin ich es jetzt auch noch nicht. Und deshalb war das irgendwie wichtig, was du für mich auch sehr wichtig.
Ja, danke. Ja, und das hat alles, ich sage das auch immer, ich habe, wenn so Vergleiche gezogen werden und so, es hat alles seine Berechtigung und ich finde, es ist alles Teil des Struggles und gerade diese Vielfalt. Und das freut mich ja auch an To Podcast, dass einfach, das ist für mich so eine Möglichkeit, diese ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven und auf die Welt und auch individuellen Reisen und individuellen Haltungen gegenüber diesem System und gegenüber der Welt und innerhalb der Welt irgendwie aufzuzeigen.
Ja.
Und natürlich ist auch der Podcast limitiert und wir werden nie alle Perspektiven abbilden, also überhaupt nicht, nicht mal dann in die Nähe davon kommen, aber zumindest ein paar. So.
Voll, aber das ist ja auch immer so das, was man sich irgendwie so aufbürdet, dass man irgendwie denkt, man ist nie genug, man müsste eigentlich noch voll das und das und das und das und das machen. Und dann denkst du, ja, du bist eine Person, du machst schon sehr, sehr viel. So, und genau.
Ja, mich hat mal einer gefragt, ein Journalist aus der Community, wo ich jetzt nicht den Namen nennen möchte, der irgendwann so: Und wie willst du das denn schaffen, alle Perspektiven aufzuzeigen? Und danach, wenn ich wirklich so dachte, oh mein Gott, wie will ich das denn nur schaffen?
Ja.
Aber erzähl doch noch mal mehr so, also wie ist es bei dir zu dem Buch gekommen? Also das ist ja auch irgendwie dann so ein vielleicht, oder nein, ich will einfach gar nicht für dich sprechen. Erzähl, ich bin einfach neugierig. Wie war so der Prozess für dich und wie war das Schreiben? Und
ja. Also ich finde es immer schwer so zu sagen, also man möchte immer so eine Geschichte hören oder viele Leute...
ich möchte jetzt bitte eine Autorinnen Geschichte
hören. Haben die so, ich bin joggen gewesen und dann kam mir die Idee, sowas natürlich irgendwie nicht, aber es war ein Prozess und ich glaube, wenn ich einen Startpunkt nennen müsste, dann war es die Bundestagswahl 2017.
Mhm.
Da habe ich sehr viel gerade und intensiv bei der Tagesschau gearbeitet und mich sehr viel mit den Wahlen auch auseinandergesetzt, auch im Vorfeld, dementsprechend auch mit der AfD und ich wusste quasi ziemlich genau, was an dem Tag passiert. Ich musste an dem Tag auch arbeiten und die Wahlen begleiten, und also die Berichterstattung. Und ich war so schräg drauf, weil ich irgendwie dachte, okay, das ist halt eben nicht so, jetzt ist die AfD im Bundestag, scheiße, sondern jetzt wird sich wirklich was ändern. Das ist halt eben nicht so, dass man irgendwie sagen kann, ja, oh, blöd, unangenehm, sondern nein, das bedeutet wirklich was. Und das war so der erste Moment, wo ich sagen würde, dass ich mich geäußert habe. Also, dass ich angefangen habe zu sprechen, so im Sinne von Audre Lorde, dieses Schweigen zu brechen. Dass ich einmal aufgeschrieben habe, wie es mir geht an dem Tag. Dass ich irgendwie auf der einen Seite an meine verstorbenen deutschen Großeltern denken muss und mich gefragt habe, wie die den Tag einschätzt, also wie es denen gehen würde. An meine Schwestern denken musste und über die Fluchtgedanken, die irgendwie aufkommen oder dieses Thema, was irgendwie auf einmal nicht mehr ganz so fern schien und so. Das habe ich bei Facebook aufgeschrieben und weil ich ja viele JournalistInnen auch in meinem Facebook-Feed hatte, hat mich dann Juliane Leopold gefragt, ob ich für Kleiner 3 eine Kolumne schreiben möchte. Und aus dieser Kolumne, aus diesen Texten, kam dann die Idee fürs Buch, dass ich einfach so kleine Essays schreibe, die im Einzelnen alle funktionieren, aber auch insgesamt quasi eine Geschichte ergeben. Das ist eigentlich so ein Erzählmodell, was ich eigentlich von Margarete Schokowski so ein bisschen inspiriert von Margarete Stokowski inspiriert war. Und so habe ich das dann gemacht. Die Struktur für das Buch war relativ schnell fertig. Ich habe das so in 5 Sections aufgeteilt. Alltag, Schule, Körper, Familie und Liebe. Liebe und Familie, ja. Das war relativ schnell und intuitiv. Aber ja, dann hatte ich halt, das ist halt so, man schreibt in so ein kleines Exposé. Und dann hat der Verlag quasi gesagt, Hansa Blau hat gesagt, wir würden es nehmen. Wir würden gerne das im September veröffentlichen. Ich hatte nicht viel Zeit. Und dann bin ich halt so, was habe ich mir da überhaupt angetan? Ich weiß doch überhaupt gar nichts über das System. Oh, sorry. Da war ich so kurz, dachte ich natürlich so, was habe ich gedacht, wer ich bin, dass ich das kann? Was ich zuerst so eigentlich relativ gut gedacht habe, so, ja, wenn ich ein Buch schreibe, dann will ich das und das und das erzählen. Und dann dachte so, warte mal, ich muss sehr viel lesen, ich muss mir sehr viel anrecherchieren und there's no way, dass ich mir alles angucken kann, was ich mir angucken müsste wahrscheinlich zu diesem Thema. Aber ich habe quasi mein Bestes gegeben. Mhm. Und an manchen Tagen dachte ich, war ich sehr verzweifelt. Dann gab es natürlich manchmal so Tage, wo es gut lief. Aber insgesamt habe ich sehr wenig mit Menschen darüber gesprochen, was ich schreibe.
Ja.
Und ich habe mich auch nicht getraut. Manche Leute meinen so, geh doch zum ISD und frag da mal nach, da können die Leute helfen, geh doch mal dahin und so und so. Und ich war so, nee, ich kann, ja, ich, wenn ich da jetzt ankomme mit diesem Text und ich sage so, hallo, ich habe mal was geschrieben und die ganzen Leute gucken mich an und denken so, wer ist die eigentlich? Also ich hatte so richtig,
ging mir auch so.
Ich war so richtig verunsichert und hatte richtig Angst, dass ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie, eben weil ich kannte ja all diese, ich habe ja alle deren so viele Texte gelesen und Bücher und ich war schon in Berlin, also ich hätte Zugang, ich hätte diese ganzen Leute anschreiben können. Mhm. Aber ich war so, nee, ich kann die, vor allen Dingen war ich auch so, wer bin ich denn, dass ich jetzt sagen kann, hallo, kannst du mir bitte, ich bin diese eine Autorin, die noch nie ein Buch geschrieben hat, aber kannst du mir bitte mal helfen, kannst du mal bitte über meinen Text lesen? Never ever. Also ich war so, also ich war sehr verunsichert, habe so vor mich im Stillen geschrieben und ja, das war so ein bisschen der Schreibprozess.
Ich habe was gehört, was ich total, also in meiner Vorstellung total schön ist. Und zwar hatte ich mit Kübra Gümüşay gesprochen und ihr hattet euch irgendwie zurückgezogen und geschrieben zusammen oder so, ne?
Kübra war auch, war wie so eine Erscheinung für mich. Ich habe sie einmal getroffen bei einer Buchpremiere von Julia Becker, die uns eingeladen hatte. Und da waren viele Autorinnen, die gerade geschrieben haben. Und ich kannte Kübra natürlich. Und dann, also vom Sehen und von ihrer Arbeit. Und dann meinte sie, ach so, du schreibst auch ein Buch. Ich schreibe auch gerade ein Buch. Ich bin irgendwie bald in so einer Hütte. Möchtest du mitkommen? Also hat mich einfach eingeladen.
Oh, schön.
Und ich war so, ja, klar. Hä? War so voll, irgendwie so voll beeindruckt und voll impressed und auch so ein bisschen so verunsichert. Und dann eben, dann waren wir 3 Tage in dieser Hütte und das war, hat massiv geholfen.
Ja.
Genau. Und hatten diese 3 Tage... wo wir geschrieben haben. Aber ich, genau, voll nett, dass sie mich einfach, kannte mich halt gar nicht und war so, ja, komm mit. Ja. Voll schön, ja.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass du das Buch geschrieben hast. Sehr, 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 sehr. Und es hat mich, also ich habe das sehr schnell durchgelesen und dann nochmal. Und dann, also es hat mich alles total mitgenommen und mich habe ich in ganz vielen auch wiedergefunden und ganz viel auch gelernt dazu. Und es sind 2 Kapitel, die mich besonders so bewegt haben. Das ist das Kapitel Körper und das Kapitel Liebe. Mhm. Diese 2, die waren für mich so, ja, die habe ich dann auch 7 laut vorgelesen und da habe ich so ganz viele nochmal neue Gedankenanstöße gehabt oder auch ganz viel hast du formuliert, was schon ganz lange so in mir auch so wirkt und da hast du es so ausgesprochen. Ich bin dafür total dankbar, total gut und ja, freue mich, dass du das gemacht hast und geschrieben hast und
danke.
Voll gut.
Danke, dass du mich, also wie gesagt, das ist gerade, ich kann ja nur, eben, ich habe ja gerade schon beschrieben, wie das für mich war, was du für eine Bedeutung hattest, dass wenn du das so sagst und du sagst, das Buch ist gut, dann bedeutet mir das sehr viel und wenn du auch sagst, dass, ja. Also, thank you very much. Aber ich finde es so interessant, weil Körper, also gerade bei diesen, bei der medialen Rezeption dieses Buches, merke ich, dass dieser Teil Körper eher wenig Aufmerksamkeit erfährt. Ach, weil ich auch das Gefühl habe, da geht es halt, gerade bei, es gibt 2 Kapitel, Muskeln und Po, wo es so nicht mehr so viel darum geht, was weiße Menschen gerade tun, sondern eher, da geht es eher so um, ich gucke wirklich auf mich, ich gucke auf mein Verhältnis mit dem Körper und auch die geschichtlichen Zusammenhänge. Und dann merkst du so, ich glaube, das ist wirklich...
So ein Switch-off.
Ja, das ist so... Ja,
okay.
Ich weiß nicht, wie ich mich dazu verhalten soll, das ist mir auch egal, aber es ist voll das wichtige Thema, finde ich.
Absolut.
Also für mich war es ein super wichtiges Thema. Diese Spannung zwischen Hypersexualisierung und gleichzeitig irgendwie so dieses Absprechen von... Weiblichkeit, das ist so ein bisschen das, worum es geht, so grob.
Genau, genau. Und auch, also bei mir hat es, glaube ich, so resoniert, weil es gerade ein Thema ist, mit dem ich mich ganz viel auseinandersetze, also individuell und auch, also, auch als politisches Thema. Und was für mich auch so ganz viel hat mit Platz einnehmen können. Mhm. Und auch natürlich irgendwie weiblich sozialisiert sein und Platz einnehmen können und dürfen und Angst haben oder Wut haben. Mhm. Und ja, einfach so diese ganzen Verknüpfungen, die auch so ganz viel mit Körperlichkeit zu tun haben und wie Körper, wie schwarze Körper gesehen werden. Und so auch, wo auch diese totale Überprojektion, also so diese Lupe, so, wie ist es denn bei denen so? Mhm. Irgendwie so ein ganz komischer, andernder Blick, den ich immer schon kenne.
Ja.
Und gleichzeitig ganz komische Erwartungen, je nachdem, wie der Körper irgendwie ist.
Mhm.
Und deswegen hat es mich bei mir ganz viel angesprochen. Ich habe mir gleich zum Thema noch ganz viele andere Bücher auch beschafft. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Und das war aber, da war dein Buch tatsächlich so nochmal so ein Funke, der mir da nochmal so Kraft gegeben hat. Total gut. Ja, und irgendwie ist ja diese Folge jetzt auch eine Art Crossover, ne? Ja. Nennt man das in den Serien?
Ja, so Podcast-Austausch.
Ja, genau. Genau. Und wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass also Feuer und Brot einfach ein total ikonischer Podcast ist. Also einen, der es schon ganz lange gibt und der ganz viele Themen abdeckt und der mega cool ist. Und ja, vielleicht hast du Lust, einfach von dem Podcast noch ein bisschen zu erzählen. Und mich würde speziell auch interessieren, inwiefern deine eigene Auseinandersetzung, beziehungsweise ich nenne es ja mal Politisierung, und habe gelernt, dass es Politisierung heißt, was das für Auswirkungen auf die Gespräche mit zwischen dir und Maxi hatte, oder beziehungsweise generell für die Themen, die ihr da verhandelt. Weil ihr seid ja schon ganz lange Freundinnen, und ich nehme an, dass einfach auch ihr beide euch ja, also nicht nehme an, sondern ihr verändert euch ja auch die ganze Zeit, und diese Politisierung und die Freundschaft verändert sich, und da bin ich total neugierig, ob du da was teilen würdest dazu.
Ja, klar. Also 2016, Maxi und ich war gerade kurz vorm Ende meines Studiums in München. Maxi lebte da schon in Berlin und schon ein paar Jahre und hat arbeitet hier als Sprecherin. Und dadurch, dass wir irgendwie diese Fernfreundschaft auch nochmal, dass ich zu dem Zeitpunkt auch viel neu sortiert hatte, auch so im Privaten. Ich habe so eine ganz lange Beziehung beendet, Maxi ist gerade eine Beziehung eingegangen, irgendwie war es ganz vieles im Umbruch, und ich glaube, wir haben auch ein bisschen, wir waren gerade in so einer Phase, wo wir uns verändert haben und wo unsere Freundschaft sich verändert hat, und wir haben dann irgendwie diesen Podcast gestartet, vielleicht auch, um uns irgendwie eine Routine zu geben oder irgendwas, wo wir sagen können, okay, hier können wir, das ist unsers, hier ist unser Space, weil alles schwerer wurde irgendwie in dem, wie wir unser Leben jeweils umstrukturiert haben. Und so haben wir angefangen, auch ziemlich unbedarft, und 2016 war es nochmal, sag ich mal, war der Podcast-Raum noch sehr viel leerer.
Ja.
Und man hat einfach sich noch so ein bisschen anders darin bewegt. Man hat irgendwie, wir haben halt beide jeweils unser iPhone genommen und haben da reingesprochen, geskypt und haben einfach, dann habe ich das so zusammengeschnitten. Fertig war der Podcast, wir haben es bei Soundcloud hochgeladen. Dann war es einfach so, okay. Ja. Dann haben wir, glaube ich, bei der ersten Folge über Beyoncé gesprochen. Und genau, wenn man sich jetzt, ich kann das schwer machen, mir die ganz alten Folgen anzuhören, weil sie mir unangenehm sind, was ich aber eigentlich ein gutes Zeichen finde, weil zum einen denke ich, ne, es ist ja auch irgendwie wichtig, da merkt man, dass man sich weiterentwickelt hat, und zum anderen, dass man auch, ja, nee, eigentlich ist es so, man ist irgendwie vorwärts gegangen. Wenn ich mir die alten Folgen angucke, dann denke ich, ja, so in den Ansätzen, vieles daran würde ich auch immer noch so sagen und vieles daran würde ich ganz anders machen. Auch die Dynamik zwischen Maxi und mir hat sich verändert. Dass wir auch uns bewusster sind, ne, wie und was unsere, ne, was unsere Perspektive sind, aus welcher Haltung wir sprechen. Dass das auch in Themen, gerade wenn es um, ja, aber wenn es um die Themen, über die wir oft sprechen, Antirassismus und Feminismus, auch einen Unterschied macht. Also, dass ich auch, dass das, was man natürlich auch das, wie wir aufgewachsen sind, oft erstens nicht wirklich bewusst auf dem Schirm haben und auch nicht bewusst ansprechen wollen, sondern weil wir das ja, weil man ja lernt, dass man das irgendwie immer so alles gleichsetzen möchte, dass man eben, dass ich irgendwie nicht dass ich, glaube ich, auch erstmal lernen muss, sozusagen, ja, aber für mich als schwarze Frau ist das nochmal anders und für mich als so, dass das halt nochmal, dass ich da auch, genau, und das, und Maxi, glaube ich, auch, ja, auch diesen gleichen Prozess irgendwie durchgemacht hat und gemerkt hat, so, ne, wie, wo sind, ne, was kann sie, wofür kann sie sprechen, wofür nicht und so weiter. Unsere Sprache hat sich auch verändert, also dass wir zum Beispiel, wir haben am Anfang das generische Maskulinum immer benutzt und haben auch schon ziemlich am Anfang Mails bekommen, warum wir keine genderneutrale Sprache benutzen. Und wir waren so, ja, wir haben es halt, keine Ahnung, wir machen es halt irgendwie nicht. Und haben uns, aber waren wir irgendwie, weil wir einfach noch, genau, weil wir einfach irgendwie erstmal darauf kommen mussten oder weil uns das erstmal bewusst sein musste, die Bedeutung von Sprache uns erstmal bewusst sein musste, all diese Dinge. Genau. Also ich glaube, es macht schon, wenn man jetzt so vergleicht, so die Folgen von 2016 zu 2017 zu jetzt, finde ich, macht das schon mal nochmal einen großen Unterschied. Zum einen, weil das Sprechen sich verändert hat, weil man weiß, dass man mehr Aufmerksamkeit hat. Kann man halt, und zum anderen, aber ich finde das aber positiv in der Hinsicht, dass man halt mehr auf dem Schirm hat, wen es da draußen so gibt und wer einem zuhört.
Ja.
Und dass man halt nicht, was man halt so oft macht, wenn man gerade in der Hinsicht von Privilegien, dass man irgendwie denkt so, ja, man weiß ja, wie es gemeint ist. So, dass man das halt nicht mehr, ich meine, wir haben immer, glaube ich, das war oft unser Ansatz, dass wir das irgendwie versucht haben mitzubedenken, aber ich glaube, wir sind da noch besser geworden und wir können auch noch viel besser werden. Also mal gucken, wie wir auch in 2 Jahren auf die Folgen jetzt zurückgucken. Ja. Aber irgendwie finde ich es auch spannend, diesen Prozess so zu dokumentieren.
Ich finde das total gut, total gut. Und ich finde, es spricht auch total für eure Freundschaft. Ich finde das ganz spannend. Also es gibt ja auch immer wieder Beziehungen und Freundschaften, finde ich, auch gerade mit Menschen, die du vielleicht dann schon, die man schon ganz lange kennt, die an solchen Themen auch kaputt gehen können und brechen können. Mhm. Wenn die eine Person sich weiterentwickelt oder in eine andere Richtung entwickelt und die andere Person nicht.
Ja, ja, genau.
Und ich finde, das ist eine totale Chance, einmal so individuell, aber ich finde auch nach außen finde ich das total toll. Also wenn ich stelle mir oft vor, also ich höre den Podcast ja, wie gesagt, total gerne und dann denke ich manchmal, oh, ich wünschte, ich hätte so einen Podcast gehabt, als ich so Anfang 20 war oder so, ne? Wo dann so aus der Perspektive dann ältere Schwestern so oder generell Frauen da so sprechen und wo ich dann, das finde ich total schön, dass niemand fertig ist. Und oft ist es ja in dieser Diskussion, gibt es ja auch so ein bisschen manchmal so ein Haten von, ah, oh, du bist noch nicht da und da, du machst noch nicht das und das. Und auch diese Person war irgendwann woanders.
Ja, ja.
Und das finde ich irgendwie ist so eine große Chance auch bei eurem Podcast. Irgendwie so dieses.
Das ist auch das. Also, auch das tut sehr gut, danke. Ich glaube auch diese, voll, weil ich glaube auch, dass es, ich bin teilweise selber überrascht, aber positiv überrascht von uns beiden, wie gut wir zusammenarbeiten können und wie gut wir beides aufrechterhalten können. Dass wir beide sehr gut miteinander arbeiten und gleichzeitig irgendwie die Freundschaft nicht darunter leidet auch. Und ja, ich bin sehr froh. Maxi ist eine sehr wichtige Person für mich.
Yeah.
Und genau, auch dieses Zusammenwachsen ist sicherlich an manchen Punkten nicht immer einfach, aber wir kriegen das, also da ist so eine Grundgewissheit, dass wir so füreinander da sind und dass wir das Beste füreinander wollen.
Ja.
So, und das deshalb, glaube ich, auf dieser Basis, weil diese Basis so feststeht, ist das irgendwie alles möglich, dieses Wachsen.
Ja, schön. Ja, das bringt mich doch direkt, das ist die perfekte Überleitung zu diesem anderen Thema, über das nämlich noch sprechen. Das liegt eigentlich ganz nah beieinander, Freundschaften, Beziehungen. Ich hatte ja auch gesagt, das zweite Kapitel, was mich so sehr angesprochen hat oder wo ich sehr viel drüber nachgedacht habe, ist das Thema Liebe. Und ich arbeite ja viel mit Eltern von schwarzen Kindern. Ich bekomme auch ganz viele Mails von Menschen, die mit schwarzen Menschen, also von weißen Menschen, die mit schwarzen Menschen in einer Beziehung sind oder andersrum. Ich erzähle in der Lesung immer, davon, von einer schwarzen Frau, die mich bevor das Buch rauskam, anschrieb und sagte irgendwie, ja, in der Beziehung ist halt schwierig, weil das Thema Rassismus überhaupt nicht besprechbar ist und sie setzt sich ganz viel damit auseinander, aber ihr weißer Freund halt nicht und sie hofft so sehr auf das Buch und und also das ist so ein Thema, was ja, worüber ich einfach auch gerne noch besprechen will. Du hast ja auch so einen Brief geschrieben in deinem Buch, ne, an einen weißen Freund, einen imaginären weißen Freund.
Also stellvertretend diese Person vereint alle weißen Freunde und Freundschaften auch. Mhm. So, ein stellvertretender Brief, genau.
Ja. Ja, voll. Und dieser Brief, der spricht mich auch, also ja, da habe ich einfach ganz viel drüber nachgedacht. Also ich persönlich, jetzt so in meinem privaten Kontext, also ich bin ja in einer Beziehung mit einem schwarzen Mann und dann gibt es ja auch diesen Hashtag Black Love und so und damit kann jetzt Steven zum Beispiel jetzt nicht so viel anfangen. Ich bin ja so ein, so ein Junkie von, ich auch, von so, einfach auch so von so Hashtags und so. Ich glaube, er braucht es dann so differenzierter. So. Aber jedenfalls habe ich gemerkt, also immer wieder, wenn ich so darüber nachgedacht habe und darüber gesprochen habe, dass für mich tatsächlich dadurch, dass ich im beruflichen den ganzen Tag verhandle mit weißen Menschen über dieses Thema und das mache ich ja auch in großen Teilen sehr gerne und gleichzeitig ist es mega kraftzehrend, dass es für mich, ich will fast sagen, überlebenswichtig ist, dass wenn ich dann zu mir nach Hause komme, so in meine Bubble, wo ich nur so, ich bin, dass ich dann nicht die Angst haben muss, mich jetzt noch zu diesem Thema irgendwie verhandeln zu müssen, in den Sorge zu haben, ne, muss ich da jetzt was erklären oder da in die Konflikte zu gehen. Und das ist ein Aspekt von Black Love für mich. Und das heißt aber, soll überhaupt nicht heißen, dass ich jetzt gegen Beziehungen bin oder Beziehungen, wo Menschen eben weiß und schwarz oder POC sind. Aber für mich, merke ich, ist das so deswegen ganz wichtig. Und natürlich verhandeln wir in einer heterosexuellen Beziehung trotzdem noch andere Machtachsen, wie jetzt irgendwie Sexismus zum Beispiel so. Aber ich kann mir das sehr schwer vorstellen, eben auch das noch zu verhandeln, wenn das schon das ist, was ich die ganze Zeit draußen mache.
Ja, ja. So. Ja, aber ich bin ja noch mit einem weißen... Also was heißt noch? Ich bin mit einem weißen Mann zusammen. Ich, ich war auch mit diesem weißen Mann zusammen, als ich diesen Brief geschrieben habe. Und das war, ich habe ihm das vorgelesen und das war natürlich erstmal eine ganz schöne Nummer. Auch
für ihn. Wow, okay, ja, du hast es ihm vorgelesen.
Ja, das war auch, ich weiß noch, ich glaube, ich war unterwegs und wir haben telefoniert. Und dann war es auch so ganz schnell und er meinte so, ich glaube, ich muss jetzt einfach nachdenken. So, hat, genau, aber das es ist eine Beziehung, wo ich das Gefühl habe, ich habe viel Freiraum und ich kann mir viel, viel Freiraum nehmen. Und das hört sich so blöd an, wenn man denkt, so, ja, das ist doch selbstverständlich, das sollte selbstverständlich sein. Aber vielleicht auch aus dem, was ich vorher an Beziehungen erfahren habe, ist das immer noch sowas für mich, wo ich denke so, aha, das geht auch. Man kann auch einfach so machen und sein, was man will. Und Beziehung heißt nicht gleich Kompromiss und Einschränkung und so. Und das, ich finde es auch, irgendwie denke ich, ist es irgendwo auch, dass ich in dieser Beziehung mich so sicher fühle, dass ich auch denke, ich kann diesen Brief schreiben und diese Beziehung gefährdet es nicht. Oder ich kann diese Dinge aussprechen, diese Dinge ist irgendwie, habe ich auch gedacht, ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Total.
Und aber ich war auch in dem Moment, also generell, als ich dieses Buch geschrieben habe, dachte ich auch so, ich bin mal gespannt, wie mein bestes Umfeld reagiert, weil ich ja wirklich alle, auch die Liebsten quasi so mit reinhole, meinen Freund, meinen Vater, also so diese, alle kriegen sowas ab, aber es ist auf jeden Fall so, dass natürlich jetzt gerade auch in dieser sehr intensiven Phase, wo ich eben sehr viel erkläre, sehr viel gerade unterwegs war. Jetzt ist sehr viel gecancelt, aber mein Freund natürlich in der Situation war, wo ich manchmal nach Hause gekommen bin und geweint habe, ich will jetzt gerade nicht mit dir darüber reden. Sorry, ich kann jetzt gerade nicht nochmal. Was natürlich voll schwer ist, weil es natürlich irgendwie so eine Distanz schafft. Also es war es, genau, also es ist, glaube ich, nicht so einfach gewesen und irgendwie kriegen wir es trotzdem gut hin, weil ich einfach manchmal sage, ja, ich kann jetzt gerade nicht. Und auch wenn es dieses Dilemma gibt, wo es so keine perfekte Lösung für gibt, wir das irgendwie anerkennen und wir beide, glaube ich, gewillt sind, das irgendwie, da irgendwie dran zu arbeiten. Und ich glaube, trotzdem kann ich absolut verstehen, was du sagst und bin auch, und es war ja auch eine der Stellen, wo ich immer noch bei diesem Brief schreibe, ich ganz am Ende, ich weiß gar nicht, ob ich dir sagen soll, aber manchmal, wenn ich schwarze Paare sehe, bin ich ein bisschen neidisch, weil sie diese Kämpfe nicht aushandeln müssen. Und ich glaube, ich habe diesen Raum, den du vielleicht in deiner Beziehung hast, habe ich zum Beispiel bei meinen Schwestern, bei meiner Mama, zu denen ich irgendwie, also ich habe diesen Raum schon, aber der ist dann quasi nicht, oder ich habe den dann irgendwie, wenn ich irgendwie bei, in Freundschaften zu anderen schwarzen Menschen oder so, aber genau, und ich glaube, weil dieser Raum, der ist, auf jeden Fall lebensnotwendig und den braucht man.
Ja.
Und mein Freund ist jetzt quasi jemand, der, wo das einfach durch sein Weißsein, durch sein Männlichsein, eben, dass diese Dinge immer wieder Thema sein werden. Und auch wenn wir beide, und vor allen Dingen er, sorry, hier ist wieder so, der daran arbeitet, zu versuchen, eben nicht. Also, dass es eben diese Machtdynamik so sehr zu minimieren, wie es halt geht.
Mhm.
Aber alleine schon in dem, wie er durch die Welt gehen kann, also auch wenn er es nicht will, ist es einfach so. Also, was heißt auch, wenn er es nicht will? Auch wenn er es nicht, sich nicht freiwillig dafür entschied oder so, das ist einfach, wie er durch die Welt geht, ist einfach anders, als wie ich durch die Welt gehe. Und darum geht es auch so ein bisschen in dem Brief.
Ja, und ich, also. Ich kenne auch wirklich viele, also viele ist jetzt übertrieben, aber also schon viele, ja doch, viele Paare, wo ich das Gefühl habe, die verhandeln das total gut. Mhm. Also ich finde das total toll, wenn es gelingt, so wie jetzt auch in der Freundschaft, sage ich mal, zwischen dir und Maxi oder einfach, wo es gelingt, gemeinsam an der Stelle zu wachsen und gemeinsam auch dann auch zu lernen, auf sich gegenseitig aufzupassen und so weiter. Und ich kenne echt Familien, wo ich denke so, wow, das ist so, so, so toll. Mhm. Und wo mich das total sehr berührt und ich bin also überhaupt nicht, und das verstehen manchmal Menschen, aber so, wenn man so sagt, so Black Love, das ist dann wieder, was heißt, dass das andere nicht sein soll. Aber das ist überhaupt nicht so. Und das, ja, und was ich aber auch merke oder was ich so im Feedback bekomme von Menschen, mit denen ich darüber spreche, dass es eben wichtig ist, dass die weiße Person, wenn es um Rassismus geht, sich da eben auf den Weg macht. So. Und auch vielleicht, und das dafür kann ich aber gar nicht jetzt dafür sprechen, weil ich selbst nicht in der Position bin, aber dass es schon auch hilfreich ist, sich diese Unterstützung, diese Hilfe, also rassismuskritische Unterstützung, auch nicht nur innerhalb der Beziehung zu holen. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Also, dass es vielleicht auch Sinn macht, dann eben Bücher wie deins zu haben oder Bücher wie meins oder einen Workshop. Bücher wie deins, das hat also ja, aber auch wie gesagt eben diesen Brief, damit also du hast den jetzt deinem Freund vorgelesen, aber damit das andere diese Arbeit quasi nicht machen müssen, sondern sagen können, okay, schau mal hier das Buch oder Josephine Apraku vom Institut für diskriminierungsfreie Bildung bietet ja auch Workshops zum Beispiel an oder schreibt eine Kolumne zu diesem Thema, zu diesem Thema. Und da sind Ressourcen so hilfreich, genauso wie auch die Themen wie Sexismus, Feminismus und alle anderen Ismen in Beziehungen ja nicht nur innerhalb der Beziehung verhandelt werden müssen. Ich glaube, das ist einfach dann schwierig. So.
Ja, total. Ja. Nee, aber da hast du total recht. Und genau, das Gute ist ja eben, ich habe auch nicht das Gefühl, ich habe ja, sage ich mal, den Luxus, so irgendwie auf andere Leute verweisen zu können. Ich habe eben nicht das Gefühl, oh, ich bin ganz allein auf weiter Flur, sondern da gibt es Bücher, da gibt es was, wo ich das auch, wo ich quasi meinen Freund hinschicken kann, wenn ich denke, ich kann das jetzt gerade irgendwie nicht. erklären. Hier ist ein Artikel, hier ist ein Buch. und dennoch, also und da muss ich auch nochmal sagen, ich glaube, mein armer Freund, ich habe immer, was heißt mein armer Freund, aber ich diskutiere natürlich immer so die kritischen oder schwierigen Sachen in der Beziehung, was ja auch gerade, weil es ja gerade das ist, was irgendwie im Kontext von Rassismus relevant ist. Aber natürlich insgesamt ist es eine Person, die mich auf dieser ganzen Reise, die auch mit diesem, gerade insbesondere mit dem Schreiben auch nochmal angefangen hat und so wahnsinnig unterstützt und mir so viel Kraft gibt. Boah, also wirklich, ich bin sehr froh, den zu wunderbar. Haben.
Ja, wunderbar. Ja. Voll schön. Meine Liebe ist immer schön. Also, so echt schön. Nein, aber genau, ich will halt abschließend noch zu diesem Black Love sagen, ich sehe das auch nicht nur für heteronormative Beziehungen. Also ich finde generell, also aus wenn wir so schauen darauf, wie schwarze Körper, du hast darüber geschrieben, oder aber auch schwarze Beziehungen, generell Freundschaften und Liebe zwischen schwarzen Menschen und das beinhaltet alles zwischen Eltern und Kindern, zwischen Vätern auch zum Beispiel und ihren Kindern und zwischen Paaren und so weiter, medial und diskursiv und im Narrativ verhandelt wird, ist oft total defizitär. Es ist oft total entweder gar nicht vorhanden oder wird abgesprochen. Und das finde ich so einen wichtigen Punkt, weswegen ich es auch wichtig und schön finde, schwarze Liebe auch zu zelebrieren.
Absolut.
Also aus politischer Sicht so.
Ist voll. Es auch so. Weil ich so oft auch merke, ne, es hat was mit Selbstliebe zu tun, auch mit diesem Heilen und zu denken, ich bin liebenswert. Auf der anderen Seite aber auch eben, ne, dass wir uns gegenseitig lieben müssen. So,
ja,
also was heißt müssen? Niemand muss irgendwas, aber doch, ja, schon. Man muss es schon machen. Es ist irgendwie, ich denke auch manchmal, und ich finde das ja auch gut, gerade aus einem aktivistischen, wie du schon gesagt hast, so, dass es gut ist, dass es manchmal, dass wir uns alle auch streiten können und dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und dass die aufeinander knallen und dass es irgendwie, dass es gut ist, dass Leute in der Community irgendwie auch nochmal Druck machen und sagen, hey, wir sind noch nicht am Ziel, weiter, 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 auch wenn es anstrengend ist. Und dann ist es aber genauso gut, dass da Leute gibt, die sagen, hey, ne, vergesst nicht, wir sind so, vergesst Black Love nicht. So.
Total.
Einfach im familiären Kontext, aber auch im Community-Kontext.
Ja. Voll. Also Liebe ist generell toll.
Voll. Ich will auch nicht weiß, Liebe. Man sagt so, Love is not the answer, das ist jetzt so das neue Ding, dass man so sich nicht so auf Liebe stützen will.
So.
Ich verstehe das. Ja, es ist so, dass man irgendwie denkt, ja, ich glaube so im politischen Sinne, das ist natürlich. Aber Liebe ist halt übertrieben wichtig. Gerade wenn Hass das Problem ist, ist Liebe halt sehr wichtig.
Ich schreibe immer, Liebe ist lauter. Und ich glaube da auch wirklich dran. Und auch, wenn ich jetzt so denke an die vielen Eltern, mit denen ich arbeite, wenn ich an meine eigene Mama denke, es ist eine weiße Frau, und was die für mich gekämpft hat und immer noch kämpft und wie viel Kraft die mir auch mitgegeben hat und so. Und einfach so, Liebe im größten Sinne. Und Liebe kann für mich auch widerständige Liebe sein und revolutionäre Liebe. Und da ist ganz viel so auch Bewegung drinne und Motivation drinne und auch nicht nur so, wie heißt es jetzt, so lovey-dovey.
Nicht so Happyland.
Ja, nicht so Happyland, genau. Und auch romantische Liebe, aber nicht nur. Und deswegen, ich plädiere auch voll für Liebe ist lauter. Und jetzt gucke ich auf die Uhr und denke so, nein! Es gibt noch so viele Themen. Ich muss dich einfach nochmal einladen, Alice.
Ja, ich komme jederzeit wieder.
Aber bevor wir beenden dieses Gespräch, zumindest hier mit der Aufnahme, habe ich noch zwei Fragen. Das eine ist, wie sorgst du für dich in diesen schwierigen Zeiten?
Ui, ich glaube, manchmal denke ich mache das nicht genug. Auf der anderen Seite bin ich manchmal überrascht, dass ich doch irgendwie Wege habe. Auf der einen Seite sind das so ganz simple Sachen, wie ich gucke, dass ich genug trinke. Mhm. Ich versuche, mindestens einen Tag in der Woche zu haben, wo ich mein Schlafdefizit ausgleichen kann. Ich mache meine Haare, ich mache solche Sachen.
Mhm.
Ich telefoniere mit Freunden und Familie, ich treffe sie, ich versuche achtsam zu sein und das alles auch aufzunehmen. Ich versuche die vielen Nachrichten, die ich bekomme, wo ich an manchen gestressten Tagen so denke, ach so, jemand, der irgendwie sagt, dass mein Buch schön ist, toll. Also, dass ich das, dass wenn ich merke, dass ich in diesen Modus komme, ich nochmal zurück, einen Schritt zurück sehen kann und denke, hey, da hat gerade eine Person gesagt, danke für dein Buch, das ist voll schön.
Ja.
Und das nochmal so ein bisschen, also wirklich wertschätzen, weil in dieser, weil es gibt viel Gutes, was passiert.
Ja.
Und da ist auch, ich plädiere ja manchmal für ein, und das für ein Verschieben von Aufmerksamkeit, wo tust du deine richtest du deine Aufmerksamkeit hin? Das soll nichts mit Verdrängen zu tun haben, aber mit dem, was du siehst. Wen du siehst, was du siehst, wem du irgendwie deine Aufmerksamkeit und deine Zeit schenkst. Und das versuche ich sehr umzusetzen. Das gibt mir viel Kraft. Genau, das ist eigentlich das, so gebe ich auf mich Acht, ja.
Klingt gut. Ich habe jetzt seit einer Woche, ist noch nicht so lange, habe ich diese konsequente Regel, dass ich das Handy nicht mehr ins Schlafzimmer mitnehme, sondern das irgendwie um 20 Uhr oder so ausmache. Das schaffe ich nicht immer 20 Uhr, ich gebe es zu. Für alle, die mich später erwischen beim Posten. Aber ausmache und tatsächlich dann irgendwie ins Bett gehe und das nicht dabei habe. Und für manche mag das voll absurd klingen, aber mein Realität war vorher, das Letzte, was ich in der Hand hatte vorm Einschlafen, war das Handy und das Erste, was ich anhatte. Und ja. Ich merke, also das ist Übung und es ist nicht immer leicht, aber es tut total gut.
Voll.
Es tut total gut. Ja, und meine letzte Frage, aber die liegt vielleicht auch schon ein bisschen in der vorhergestellten Frage, aber vielleicht trotzdem. Ich frage alle meine Gästinnen immer, denkt an diese vielen Schwestern, die jetzt zuhören und in ganz unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Orten dieser Welt. Möchtest du denen noch was mitgeben, was sagen?
Ja, ich habe jeden Tag irgendwie einen anderen Gedanken, den ich mitgeben würde. Heute ist es, glaube ich, alles, wenn du gerade... ich glaube, viele Leute strugglen damit, dass sie das Gefühl haben, gerade als schwarze Frau, als Schwester, dass man irgendwie denkt, ich muss so und so sein. Wenn ich, also man hat so viele, Leute stellen so viele Erwartungen an dich und so viele verhandeln irgendwie, was es bedeutet, richtig schwarz zu sein und wie man leben soll und was man gut finden soll und so kleine Sachen, wie man sich irgendwie, genau, alles, wie man seine Haare machen soll. Und ob das jetzt ne, Druck von allen Seiten. Und manchmal denke ich so, wenn du das, was du lebst, ist eine, is a black experience. Es ist, du bist Black History. Egal, wie das aussieht, was du machst, ob du, wie sehr du dich damit beschäftigst, egal was es ist, so, du lebst dein Leben und du bist. Und wie du es gestaltest, trägst du dazu bei, so schwarze Geschichte zu schreiben. Also, so, sei gut zu dir.
Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, das war so ein schönes Gespräch.
Ja, das war total schön. Und ich habe wirklich fest vor, das wiederholen wir. Das war wunderschön.
Danke.
Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist, dass auch du ein Stück schwarze Geschichte schreibst, deinen Footprint so dich sich einreiht in schwarze Geschichte in Deutschland und weltweit so gesehen. Und ich freue mich total über unsere Verbindung. Ich bin sehr dankbar und bin sehr bereichert und sehr dankbar. Komm gut durch die Zeit jetzt.
Yes.
Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Und ja, danke auch an alle Zuhörenden. Und schreibt gerne wie immer Feedbacks oder Fragen an Alice. Wo finden wir dich, Alice? Ist es am besten? Wo kann man dich am besten?
Tatsächlich bin ich am meisten auf Instagram. Also da bin ich @Alice_Haruko. Dann kann ich auch auf Twitter finden. Oder man googelt mich einfach, keine Ahnung. Ja,
genau.
Ihr findet mich irgendwie.
Ja, sehr schön. Und lest alle das Buch, unbedingt. Okay, dann vielen Dank. Bis nächstes Mal hier bei To Podcast. Habt eine schöne Zeit und passt auf euch auf. Seid safe und seid gesund da draußen. Bis bald hier bei To Podcast.
To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.